Wie viel ist mein Unternehmen eigentlich wert? Eine Frage, die vor allem dann gestellt wird, wenn das eigene Unternehmen keine Nachfolge findet und verkauft werden soll. Doch wie sieht eine gerechte Bewertung aus und was braucht es dafür? Diese Fragen stelle ich meinem heutigen Gast und der Expertin für Unternehmensbewertung, Lucy Zmijanjac. Wir sprechen auch über die emotionalen Seiten einer Unternehmensbewertung und was sie aus ihrer langjährigen Erfahrung damit gelernt hat. Bleib also gerne dran. Viel Spaß bei dieser Folge.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moving the Future. Ich bin's, Alexandra. Und heute gibt es wieder eine Episode zu unserer beliebten Unternehmensnachfolgereihe. Also wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier reinhörst und die anderen Folgen noch nicht gehört hast, es lohnt sich. Hör doch mal rein. Und das Thema hat nämlich unglaublich viele Facetten. Ich habe deswegen einfach beschlossen, mehrere Teile draus zu machen. Und in den letzten Folgen ging es eigentlich hauptsächlich so ein bisschen um die Vorüberlegung zur Übergabe, aber auch wie man so ein Thema intern und auch extern kommuniziert. Und heute gehen wir einfach noch einen Schritt weiter, der auch für viele Gründerinnen und Gründer, aber eben auch Übergeberinnen und Übergeber auch emotional werden könnte, nämlich die Unternehmensbewertung. Und das passiert häufig, wenn sich doch keine Nachfolge findet. Und das ist leider immer mehr der Fall. Oftmals haben Gründerinnen und Gründer, aber eben auch Übergeberinnen und Übergeber sehr wenig Wissen darüber, wie viel ihr Lebenswerk eigentlich wert ist. Vielleicht überschätzen sie es manchmal auch. Darüber werden wir auch noch gleich sprechen. Besser ist es also, man lässt sich von erfahrenen Expertinnen und Experten beraten. Und eine davon ist unser heutiger Gast, Lucy Zmijanjac. Sie bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Mergers and Acquisitions mit. Und ihre Karriere begann sie als Senior Investment Managerin bei einer großen deutschen Beteiligungsgesellschaft und sie hat seitdem zahlreiche erfolgreiche Neu- und Deinvestments im Mittelstand begleitet. Heute bringt sie ihre besondere Expertise in der Unternehmensberatung Sattler und Partner ein, die mittelständische Unternehmen der Dachregion bei Unternehmensverkäufen und Käufen unterstützt. Und ich freue mich sehr, gemeinsam mit ihr heute tiefer in das Thema Unternehmensbewertung einzutauchen. Schön, dass du heute hier bist, Lucy. Herzlich willkommen.
Danke, Alexandra. Ich freue mich, bei deinem interessanten Podcast dabei zu sein.
Ja, merci. Ich habe ja gerade schon mal ganz kurz angeteasert, dass du eine echte Expertin in dem Bereich bist. Trotzdem fragt man sich, wie kommt man denn eigentlich auf so ein Thema und was fasziniert dich eigentlich an deiner Arbeit besonders?
Zum Thema M&A bin ich tatsächlich per Zufall gekommen. Ich bin eigentlich Volkswirtin und über eine Zeitungsanzeige damals in den Bereich Beteiligungsmanagement reingerutscht und habe nach 10 Jahren dann gesagt, es sollte auch noch was anderes geben und habe mich auf die andere Seite des Tisches begeben, bin jetzt in der Beratung, was also ein hochspannendes Thema für mich ist. Und was ist die Faszination? Es ist die Vielfalt, die mein Job bietet. Also einerseits kann ich mich mit verschiedensten Unternehmen beschäftigen, die das ganze wirtschaftliche Zahlengetriebene ist dabei, was ich sehr mag. Und dann steckt in dem Thema Nachfolge, Unternehmensverkauf natürlich noch ganz viel Mensch, Kommunikation und Emotion. Und das alles zusammen ist eigentlich das, was mir Spaß macht.
Ja, total. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und irgendwie super lustig, dass das noch über eine Zeitungsannonce war. Wenn man das heute so hört, klingt das irgendwie wie aus einer ganz anderen Zeit, ne? Aber es ist eigentlich ja auch noch nicht so lange her. Ja, du hast gerade schon angeteasert, Nachfolge und Unternehmensbewertung. Wir machen ja hier eine kleine Serie zum Thema Unternehmensnachfolge, wollen uns heute mit Unternehmensbewertung beschäftigen. Und mich bewegt auch immer so ein bisschen die Frage, ich hatte es auch schon in einer der ersten Folgen ja auch mal eigens thematisiert. Man muss eigentlich frühzeitig sich damit beschäftigen, mit dem Thema Nachfolge. Viele machen es leider nicht. Und jetzt so ein bisschen auch die Frage an dich, auch aus deiner Perspektive Unternehmensbewertung, warum soll man denn eigentlich frühzeitig sich mit der Entscheidung befassen, entweder an seine Kinder zum Beispiel zu übergeben oder eben zu verkaufen? Gerade wenn man an die Kinder vielleicht übergeben will, gibt es ja da auch noch das Thema vorzeitige Schenkung etc. Wie blickst du da drauf?
Genau. Also wenn ich es aus der reinen Bewertungssicht sehe, ist dieses frühzeitige Entscheiden der Vorteil, dass ich mein Unternehmen noch auf den Verkauf vorbereiten kann. Das heißt, je früher ich mich damit beschäftige, desto mehr kann ich noch Stellschrauben drehen, die für eine Bewertung und für einen Verkauf eines Unternehmens wichtig sind. Und da kommen die Themen rein, dass ich sage, ich muss das Unternehmen unabhängig von mir machen. Da kommen die Themen rein, ich muss meine Prozesse klarziehen, ich muss investieren. Wenn ich an meine Kinder übergeben möchte, muss ich natürlich wissen, sind die Kinder überhaupt willig und fähig, das Unternehmen weiterzuführen? Und wenn ich das zu spät anfange und meine Kinder mir nach 3 Jahren, in der sie es versucht haben, sagen, wisst ihr was, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte, ich aber fest darauf gesetzt habe und auch zeitlich darauf gesetzt habe, ich bin wieder am Punkt Null und muss von vorne anfangen. Deswegen lieber frühzeitig anfangen und auch mal einen Rückschritt in Kauf nehmen, als wirklich erst dann zu kommen, wenn nichts mehr geht und ich möglicherweise unvorbereitet in den Verkauf gehen muss.
Mhm. Absolut, verstehe ich. Und das Thema Erbschaftssteuern schwebt ja immer so ein bisschen wie das Damoklesschwert auch über den Familienunternehmen. Würdest du auch hier vielleicht sagen, auch aus dem Grund sollte man das Thema vorzeitige Schenkung zum Beispiel angehen, wenn man sich jetzt natürlich auch sicher ist, dass es die Kinder einmal auch machen wollen?
Ja, würde ich auf jeden Fall. Wir haben ja, du hast es mit der vorzeitigen Schenkung gerade schon gesagt, ja die Möglichkeit in Deutschland, solche Regelverschonungen oder Optionsverschonungen, das sind steuerliche Verschonungsfristen, zu nutzen, und die laufen 5 bzw. 7 Jahre. Also damit habe ich schon den Zeitpunkt, den ich nutzen sollte, um auch sicher zu sein, dass es funktioniert. Und mit diesen Verschonungsfristen kann ich meinen Kindern einen Großteil der Erbschaftssteuer ersparen. Also deswegen auch hier frühzeitig und vielleicht auch je nach Größe des Unternehmens in mehreren Teilen zu übertragen.
Ja, absolut, weil natürlich der Liquiditätsabfluss, der dafür auch notwendig ist, um dann auch so ein möglicherweise steuerliches Aufkommen auch überhaupt stemmen zu können, hat ja auch schon in der Vergangenheit die Existenz des einen oder anderen Unternehmens gekostet. Von daher ist das ja eigentlich auch nochmal etwas, was für die frühzeitige Regelung oder zumindest das Befassen mit diesem Thema eben auch befeuern sollte.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ja Nachfolgeprobleme in Deutschland. Zumindest wird es auch sehr häufig thematisiert. Merkst du das momentan, dass hier mehr Klienten auf dich zukommen und verkaufen wollen, weil sie zum Beispiel keinen Nachfolger finden?
Ja, das merken wir. Und zwar merken wir es derzeit auch noch verstärkt, weil die sogenannte Babyboomer-Generation, die wirklich viele Unternehmen gegründet und aufgebaut hat, jetzt in ein Alter kommt, in der sie ans Aufhören denkt. Und die melden sich verstärkt bei uns, weil sie auch intern selten Nachfolger finden, und verstärkt, auch wenn sie selber schon mal nachgefragt haben, auf Ablehnung von Einzelpersonen letztendlich treffen.
Okay, spannend. Und würdest du aber sagen, ich meine, wenn du jetzt sagst Babyboomer und die möchten sich jetzt alle in den Ruhestand verabschieden, meine, wieso kommen die manchmal erst oder scheinbar erst so spät um die Ecke?
Gute Frage. Ist ja eigentlich ein Thema der Strategie, und Unternehmer, Unternehmerinnen sind da sehr strategisch denkende Menschen. Aber ich glaube, weil es hier wirklich an das Innerste und ans Eingemachte geht. Das Unternehmen, das jemand selber aufgebaut hat, das ist enorm mit dem eigenen Leben verbunden. Das hat ganz viel Zeit, das hat ganz viel Raum in seinem Leben eingenommen, und viele Unternehmer und Unternehmerinnen definieren sich über das Unternehmen. Die Vorstellung, nicht mehr als Unternehmer, Unternehmerin wahrgenommen zu werden und sich selber als solche nicht mehr zu fühlen, die muss erstmal ankommen und ist kein schöner Gedanke für viele. Deswegen kommen häufig die Unternehmer, Unternehmerinnen relativ spät zu uns und sitzen dann wirklich hier, wenn sie entweder schon weit älter sind, als es gut wäre. Also das heißt, wir haben hier zum Teil 80-jährige Menschen sitzen oder eben wenn eine Krankheit dann das Unternehmerinnen-Unternehmen-Leben ja, befällt sozusagen.
Ja, eigentlich fast ja auch schon ein bisschen traurig, weil man nimmt sich damit ja auch so ein bisschen den Spielraum, vielleicht noch den einen oder anderen Hebel in Bewegung zu setzen, was das Thema Unternehmenswert angeht. Aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf. Vielleicht mal, ja, was mich interessieren würde, wie so ein typischer Ablaufplan aussieht, den du entwickelst. Also ihr macht ja wahrscheinlich eine ziemlich detaillierte Unternehmensanalyse, auch eine Marktanalyse wahrscheinlich und analysiert anschließend das Zahlenwerk und vielleicht Benchmark noch. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie geht man denn da typischerweise vor?
Genau, also am Anfang steht die Unternehmensanalyse, weil ich muss ja ganz genau verstehen, was ich verkaufe, wo liegen die Stärken des Unternehmens, wo hat das Unternehmen Potenziale und was kann interessant für einen Käufer sein. Und anhand dieser Unternehmensanalyse kann ich auch Benchmark zu anderen Branchen, zu anderen Unternehmen in der Branche setzen und kann darauf dann auch die Bewertung vornehmen. Und in Folge legen wir dann zusammen fest, wie das Unternehmen am besten verkauft wird. Also werden gleich 100% der Anteile verkauft oder vielleicht auch nur eine Mehrheit oder Minderheit. Und dann müssen wir uns natürlich auch darüber unterhalten, kann im Vorfeld des Verkaufs noch etwas optimiert werden. Dann suchen wir mit den Erkenntnissen, die wir aus dieser Analysephase haben, den passenden Käufer. Das heißt, ich hatte es schon angerissen, das können entweder Einzelpersonen sein, das können Unternehmen aus der gleichen Branche oder aus angrenzenden Branchen sein oder eben diese institutionellen Investoren. Dann kommt in Folge die Ansprache. Wir holen indikative Angebote ein und wenn dann da ein potenzieller Käufer dabei ist, mit dem die Chemie am besten passt, weil mit dem auch das Angebot am besten passt. Und da muss man immer dazu sagen, Angebot ist nicht nur Kaufpreis. Angebot heißt auch, bleibt der Standort erhalten, werden die Mitarbeiter übernommen, bleibt der Name des Unternehmens unterhalten, werden die Produkte weitergeführt, etc. etc. Wenn also mit einem da das alles passt, geht man über einen Vorvertrag in die Unternehmensprüfung Due Diligence und wenn das alles weiter passt, kommt es zum Kaufvertrag und Abschluss dieses Vertrages.
Wie lange geht so ein Prozess durchschnittlich oder ist das abhängig auch von der Größe des Unternehmens und der Komplexität?
Also es ist natürlich etwas von der Komplexität abhängig. Hast du mehrere Standorte, sind die alle in Deutschland und so weiter. Aber so ein Prozess geht zwischen, wenn es schnell geht, 6 Monate und 12 Monate ist so die Regel. Viel länger sollte er auch nicht dauern.
Mhm. Und du hast ja gerade auch gesagt, wenn man frühzeitig anfängt, dann kann man vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Hebel für die Steigerung des Unternehmenswertes setzen oder benutzen. Welche wären das denn beispielsweise? Also wo könnte man auch noch ansetzen vorher, um nochmal so ein bisschen zu hübschen, die Braut aufzuhübschen sozusagen?
Ja, also was sind die Themen, auf die ein Käufer guckt? Also aus Käuferbrille gesehen, ich möchte etwas kaufen, was ich als Käufer weiterführen kann, ohne dass ich jetzt unheimlich viel investieren muss oder erst nochmal alles neu aufstellen muss. Das heißt, ich habe einerseits nach Möglichkeit eine ziemlich geringe Abhängigkeit von Einzelpersonen, sei das jetzt der geschäftsführende Gesellschafter oder der Gründer. Da geht es aber auch um Einzelpersonen bei den Mitarbeitern. Also habe ich irgendwo jemand, der so besonderes Know-how hat und wenn der weg ist, ist eigentlich das wichtige Know-how im Unternehmen gegangen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das Know-how auf viele Schultern verteile und am besten, je nach Größe des Unternehmens, ist es nicht immer möglich, aber eine zweite Führungsebene habe. Dann hatte ich schon gesagt, ich möchte nicht viel investieren. Das heißt, wenn ich mein Unternehmen gut verkaufen möchte, sollte ich auch meinen Produktionspark oder auch, wie ich sagte es vorher, die Produkte oder Ähnliches auf einem aktuellen Stand haben, sodass jemand wirklich einsteigen kann und weiterlaufen kann. Das sind Dinge, die kann ich natürlich nicht macht keiner ein halbes Jahr vor einem Verkauf, aber deswegen sage ich, die Langfristigkeit ist wichtig. Also es gibt diese Personenabhängigkeit, ist ganz wichtig, dass die nicht vorhanden ist oder dass die frühzeitig abgeschafft wird und dass auch kein Investitionsstau besteht. Das sind beides Themen, da kann ich im Wert noch was tun, wenn ich früh genug anfange.
Mhm. Ja, spannend. Du schaust ja bei der Kaufpreisermittlung auf das Unternehmen im Prinzip wie auf einen Verkäufer, also sehr kritisch. Wie gehst du hier mit deinen Klienten um? Denn wenn du ihnen jetzt zum Beispiel auch sagen würdest, naja, also ihr Produkt ist jetzt in dem und dem Markt, da haben wir jetzt die und die Trends vorliegen, scheint mir das nicht so zukunftsfähig, dann sind das wahrscheinlich auch Botschaften, die manche mitunter vielleicht nicht so gerne hören. Oder wie hast du da auch schon den einen oder anderen Verkäufer erlebt?
Das ist richtig. Also ich muss Botschaften überbringen, die nicht angenehm sind, aber das gehört zu meinem Job. Ich muss die Dinge beim Namen nennen und es ist hier auch wichtig, ehrlich zu sein. Also es hilft dem Unternehmer, der Unternehmerin nicht in diesem Prozess eine Ja-Sagerin an ihrer Seite zu haben, die alles gut findet, was sie sieht, sondern wenn ich frühzeitig die Dinge aus Käufersicht anspreche, dann können wir auch schon frühzeitig Argumente sammeln, die diese kritischen Themen abschwächen, beziehungsweise wir können vielleicht auch noch dran arbeiten, dass diese Frage gar nicht gestellt werden muss. Also wir sind hier wieder bei Prozessverbesserungen oder ähnlichen Themen. Also lieber sage ich frühzeitig unangenehme Dinge und spreche mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin drüber, als dass es dann vom wirklich einen interessierten Käufer kommt und diese unangenehmen Fragen und diese Thematiken, die dahinter stehen, nicht mehr bearbeitet werden kommen.
Das heißt ja aber auch, dass Vertrauen zwischen dir und auch deinen Klienten eine ganz besondere Rolle spielt. Denn zum einen muss ja der Verkäufer, also Unternehmer, Unternehmerin, Übergeber, Übergeberin, dir natürlich gegenüber sehr ehrlich sein. Zum Beispiel in den Fällen, wo es dann heißt, oh, diese Person ist aber zum Beispiel spielt eine Schlüsselrolle bei mir und umgekehrt aber musst du denen ja, wie du auch schon gesagt hast, gewisse Botschaften überbringen oder halt auch eine gewisse Realität spiegeln. Wie baut man denn so ein Vertrauen auf, also zwischen in dieser Klientenbeziehung, weil es geht ja wirklich auch um die Preisgabe von Informationen, die dann einfach sehr, sehr wesentlich auch für den Unternehmenswert sind. Ansonsten könntest ja auch du unter Umständen ein bisschen nass dastehen, wenn dann Dinge zum Vorschein kommen, von denen auch du nichts wusstest.
Ganz genau. Also Vertrauen ist wirklich fundamental wichtig. Und deswegen dauert so eine Beauftragung von uns auch eher länger. Also wir führen sehr, sehr viele Vorgespräche. Und wir treffen uns mehr als nur einmal und bestimmt nicht nur per Teams. Also es geht ganz klar darum, die Person persönlich kennenzulernen. Und ich merke das auch, dass das bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, das ist ein Schritt, mir sozusagen ihr Unternehmen in die Hand zu geben und zu sagen, sie dürfen jetzt mein, und ich habe das Wort genannt, Lebenswerk an den Markt bringen und verkaufen. Da vertraue ich ihnen. Und das geht nur, wenn die Chemie stimmt. Also wenn die Chemie nicht stimmt, kann die Transaktion nichts werden, weil dann genau das passiert, was du gerade sagtest. Wenn Dinge zurückgehalten werden, die wichtig sind für den Verkauf, auch wenn es der Unternehmer oder die Unternehmerin gar nicht in Verbindung damit bringt, dann kann es zu Situationen kommen, die hochpeinlich und vor allen Dingen kaufpreismindernd am Schluss sind.
Du hast ja sicherlich dann auch ein sehr gutes Gespür dir mit den Jahren auch angeeignet, weil wenn du auch sagst, manche haben da vielleicht auch gar nicht so das Gefühl dafür, dass es einfach Auswirkungen haben könnte. Mhm. Nehme ich mal an, dass du da einfach auch schon ein gutes Gefühl und auch Gespür für hast, wo du denn jetzt nochmal genauer vielleicht nachfragen musst.
Ja, also manche Fragen, die ich stelle, führen zu Verwunderung am Anfang und werden erst nach ein paar Monaten klar, warum ich das wissen wollte. Weil ich kann denen sagen, ich nehme an, dass die Frage auch vom Käufer kommt. Ja, mit warum und wieso. Und es gibt dann meistens so im Puzzle, gibt es dann Sinn, warum ich das wissen wollte.
Ja.
Wobei aber ich muss auch sagen, wenn wir beauftragt sind, sind die Menschen sehr offen. Also dann ist auch klar, wir behandeln die Themen alle sehr vertraulich. Wir haben einen vertraulichen Umgang miteinander und wenn das klar ist, bekomme ich dann auch meine Informationen, die ich benötige.
Ja. Ja, vielleicht noch ein Thema, was, glaube ich, auch viele, gerade auch der übergebenen Generation interessiert, ist so das Thema Altersvorsorge. Das hat man ja in der Vergangenheit auch ganz gerne mal über Pensionszusagen und auch entsprechenden Rückstellungen geregelt. Was für eine Rolle spielt denn der Verkaufspreis auch für das Thema Altersvorsorge oder welche Probleme kennst du auch, die im Kontext von Pensionszusagen und so weiter auftreten?
Also erstmal zum Thema Verkaufspreis. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Unternehmertypen und unterschiedlich organisierte Menschen. Also es gibt einmal die Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich über den Lauf der Jahre einfach über Ausschüttungen oder Entnahmen ein gutes Polster außerhalb des Unternehmens gebildet haben. Und der Verkaufspreis ist dann, das ist mehr so ein sportliches Thema, ne? Also die sagen, na, jetzt gucken wir mal, was kriege ich denn? Und gucken wir, dass wir den möglichst hochtreiben. Aber es ist nicht mal wichtig, damit sie jetzt gut über die Runden kommen. Es ist mehr
also
so ein
bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte, oder?
Ganz genau, Balsam für die Seele und so, ja, so dieses sportliche, unternehmerische. Und andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die haben nie Geld aus dem Unternehmen genommen. Auch sowas sehen wir. Also Unternehmen, die enorm hohe Kassenbestände und Gewinnrücklagen haben und die immer sagten, wer weiß, was kommt, ich lasse dieses Geld im Unternehmen, damit es diesem Kind, dem x-ten Kind am Tisch gut geht. Und da kann es, und die setzen alles auf den Verkaufspreis. Und das kann natürlich gut gehen, muss es aber nicht, ne? Das kann dann einfach sein, wenn hier zum falschen Zeitpunkt verkauft wird oder wir in einer schwachen Konjunktur sind oder ich dann plötzlich aufgrund von Krankheit verkaufen muss und das Unternehmen gar nicht vorbereitet ist, dass ich gar nicht das bekomme, was ich bräuchte. Und das Thema Pensionszusagen und Pensionsrückstellungen ist ein aufwendiges Thema im wenn die nicht vorher ausgelagert wurden, das ist nämlich die eigentliche Lösung, und kann, wenn die nicht ausgelagert wurden, zu einem echten Dealbreaker werden. Also es, wie du sagtest, es gibt, die sterben sozusagen oder sind langsam übergeben, diese ganzen Unternehmen, die diese Pensionszusagen drinne hatten, dieses Lieblingsinstrument der Altersvorsorge, weil Käufer das unheimlich kritisch sehen. Diese Zusagen hängen ja von dem Zinssatz ab und hängen von der Sterblichkeitsrate ab. Und meistens ist nicht genügend Geld im Unternehmen zurückgestellt worden, um die Pensionäre tatsächlich damit zu bedienen.
Beziehungsweise, wenn der Eigentümer dann wechseln würde, möchte der ja auch nicht den ehemaligen Eigentümer oder Eigentümerin bedienen.
Das auch. Also, und das eigentliche Problem ist aber wirklich, das Geld reicht meistens nicht aus.
Aber dafür gibt es ja auch sowas wie Rückdeckungsversicherungen.
Ja, und da hast du immer noch eine Lücke und diese Risiken will eigentlich ein Übernehmer nicht haben.
Das heißt, was macht man in so Fällen? Auslagern.
Auslagern. Also das ist eigentlich, also entweder du lagerst aus und das kostet ein bisschen was, aber es ist auf jeden Fall für beide ein klarer Schnitt. Oder du frierst ein und sagst, okay, wenn es jetzt nur für den Übergebenden wäre zum Beispiel und keine anderen Mitarbeiter davon betroffen sind, kannst du sagen, okay, wir frieren sozusagen den Stand der Pensionsrückstellungen hier ein. Somit ist der Käufer sicher, dass er nicht weiter Geld zurücklegen muss und weiter ansparen muss, unkalkulierbar wie hoch. Und dann bekommt er das, was im Unternehmen ist.
Ja, okay, spannend. Du hast gerade auch schon Mitarbeitende genannt. Hast du auch Fälle bei dir schon erlebt, wo sowas wie ein Management-Buyout gemacht wurde? Oder man fährt ja auch manchmal vielleicht das Konzept, dass man sogar auch innerhalb der Familie verkauft, dass man eben nicht alles schenkt und vorzeitig überträgt. Wie häufig kommt das mittlerweile vor und ist das vielleicht auch eine Variante, über die es mal lohnt, vielleicht nachzudenken?
Also es sind beides Varianten, die ich auf jeden Fall lohnenswert finde, drüber nachzudenken. Leider fehlen uns häufig hier, also was das Management-Buyout angeht, auch wieder diejenigen Personen, die sagen, sie würden das gerne tun? Also ich, das ist die erste Frage, die wir Unternehmern und Unternehmerinnen stellen. Gibt es in Ihrem Unternehmen jemand, bei dem Sie sich vorstellen können, dass er diese Rolle übernimmt, der die Fähigkeiten hat, der die Lust dazu hat? Und da gibt es häufig eine Verneinung. Es gibt viele, die fähig wären, aber es fehlt der Wille, es zu tun. Deswegen kommt es nicht sehr häufig zum Tragen. Wir haben es schon begleitet, aber es ist eher die Minderzahl. Dass Familien an die Kinder nicht nur schenken, auch das kommt vor, habe ich auch schon begleitet. In diesem Fall war den Eltern wichtig, dass die Kinder den Wert des Unternehmens wahrnehmen. Also die haben die Hälfte geschenkt und die Hälfte mussten sie aber kaufen. Einfach zu sagen, ihr seid zwar Unternehmerkinder, ihr wisst, wie das funktioniert, aber uns ist es wichtig, dass ihr sozusagen mit eurem eigenen Geld ins Risiko geht, damit ihr das mit entsprechender Motivation weiter begleitet.
Okay. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man darüber auch versucht, sozusagen nochmal für den Wert der Unternehmung auch irgendwo zu sensibilisieren. Als Nachfolger, Nachfolgerin ist man ja häufig auch mit so ein bisschen diesem Stigmata konfrontiert. Das hast du ja eh alles geschenkt bekommen. Genau, also von daher, ich kann den Gedanken irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich ihn natürlich selbst nicht so jetzt irgendwie empfinden würde, weil, wie du schon sagst, man ist Unternehmerkind, man ist damit irgendwie aufgewachsen, man ist natürlich auch selbst als Unternehmerin in der Verantwortung, ja. Aber da wird auch nochmal deutlich, glaube ich, dass es bei all diesen Diskussionen auch um Unternehmenswerte und so weiter nicht nur um die steuerliche Beratung sozusagen auch bei dir geht, sondern im Prinzip ja hast du ja auch noch weitere Rollen. Also du bist Beraterin, klar, aber irgendwo auch Sparringspartner für die Unternehmer, Unternehmerinnen und auch Coach. Und ja, es geht ja auch irgendwie immer ums Loslassen dabei. Wie bist du da reingekommen in diese anderen Rollen? Also was ist deine Erfahrung und wie machst du das?
Ja, das ist Erfahrung. Also das sind Themen, die nimmt man mit der Zeit mit. Also bei den Unternehmern und Unternehmerinnen kommen diese nicht wirtschaftlichen Themen. Auf die kommt man, wenn man dieses Vertrauen gefasst hat, die kommen dann ganz schnell und kommen ganz von alleine. Und diese Loslassthemen sind über den ganzen Prozess in unterschiedlichen Phasen spürbar. Und ich sage auch immer, das gehört ganz dringend dazu. Also wenn jemand Anzeichen hat, dass er das völlig rational abgibt, dann muss man sich mal länger mit ihm unterhalten. Weil das,
also das nimmst du ihm dann nicht ab?
Das nehme ich keinem ab. Das nehme ich wirklich keinem ab. Und da ist es wichtig, ja, sich, wie ich gerade sage, Zeit für Gespräche zu nehmen und auch ein offenes Ohr zu haben und gut zuzuhören. Ich habe da keine spezielle Ausbildung dafür. Ich glaube, dass wenn man da ganz normal menschlich miteinander umgeht und eben diese Erfahrung aus den M&A-Transaktionen hat, dann kriegt man das ganz gut.
Aber also ich würde jetzt eine gewisse Empathie, die würde ich ja dir jetzt auf jeden Fall hier zusprechen.
Ja, das hätte ich jetzt unter menschliches Miteinander, hätte ich das jetzt genau gefasst, ja.
Und ich meine, es ist ja schon auch eine Achterbahn der Emotionen, wahrscheinlich nicht nur bei der Partei, die loslässt, sondern auch bei der, die übernimmt. Und ja, spannend wird es wahrscheinlich auch, wenn dann beide an einem Tisch sitzen.
Ja, das ist spannend und das sind genau die Themen, wenn dann der Käufer kritische Fragen stellt und Unternehmer, Unternehmerin nebendran einschnappt, wie unverschämt. Und das ist doch mein Lebenswerk und das ist doch alles wunderbar. Wie kann denn nur so gefragt werden? Mhm. Aber tatsächlich kann ich inzwischen auch wieder diese Hoch- und Tiefphasen, die es bei dem Veräußernden gibt und die es auch bei den Käufern gibt, die kann man inzwischen, kann ich die relativ gut voraussehen, weil die meistens zu den gleichen Zeitpunkten im Transaktionsprozess kommen und kann mich letztendlich darauf vorbereiten. Also von Himmel hoch jauchzend, wenn die ersten Angebote kommen, bis zu zutiefst betrübt, wenn eine Unternehmerin mal feststellt, was eine Vorbereitung von einer Due Diligence wirklich heißt. Also da ist dann alles dabei.
Ist das auch das, was du in deinem Job besonders liebst?
Ja, das ist genau das. Es ist dieses Wirtschaft, also einerseits diese wirtschaftlichen Themen, sich mit Zahlen zu beschäftigen, mit Unternehmen, mit verschiedenen Branchen, aber eben auch diese ganz starke menschliche Komponente, die da spielt und diese starke kommunikative Komponente. Also auch der Vermittler zu sein, Puffer zu sein zwischen den Parteien und dann doch großen Einfluss drauf zu haben, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert, je nachdem, wie man es dann weitergibt und wie man es sagt.
Wow, also richtig interessant, Lucy. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Anekdoten, die auf jeden Fall sehr, sehr anschaulich waren. Und ich glaube, ich habe jetzt noch mehr zum Thema Unternehmensbewertung lernen können.
Das freut mich sehr. Und wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich kann dazu auf jeden Fall noch viel erzählen.
Das ist genau die richtige Überleitung, denn wenn ihr da draußen noch Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne. Ich leite die Fragen dann auch super gern direkt an Lucy weiter. Ja, und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine kurze Podcast-Bewertung dalasst, denn das ist einfach immer das schönste Feedback für mich. Und damit sage ich ciao, ciao und bis nächste Woche. Tschüss!